Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs, bei unserer Februarfolge 2020. Hallo Torben.
Ja, hallo Johannes.
Ich freue mich sehr, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Heute sind wir mal bei Torben in der Wohnung.
Ja, ganz ganz neues Setting, etwas beengter, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin.
Wir sitzen hier auch trotzdem sehr bequem.
Und ja, der Kaffee ist bei Johannes ein Tick besser, aber wir sind beide wieder Zustand nach Dienst. Also wenn es Versprecher gibt, dann seht uns das etwas nach. Dann liegt das vielleicht an einem geringen Schlafdefizit.
Genau, also ich glaube, bei Torben ging es.
Ja.
Ab 0 Uhr war Ruhe, hast du gesagt. Ja. Ich musste noch mal raus um kurz vor 2. Das hat mich etwas um den Schlaf gebracht, aber ich fühle mich trotzdem fit und freue mich sehr, dass wir uns heute wieder hier so ein bisschen unterhalten können. Wir haben eine ganze Menge Kommentare bekommen zu sowohl unserer Januarfolge als auch zu der Sonderfolge, auf die wir jetzt im Einzelnen eingehen wollen. Wir freuen uns immer riesig, wenn ihr uns ganz viel schreibt und erzählt. Wir versuchen auch möglichst zeitnah darauf zu antworten. Manches erfordert von uns dann doch ein bisschen Recherche und da dauert es dann doch einen Moment. Wir bitten das eigentlich zu entschuldigen, aber wir melden uns immer.
Genau.
Torben, möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, zur Januarfolge hat Dr. TZ auf Twitter etwas zur Schlagvolumenvarianz bei den Basics Blutdruckmessung zu sagen. Da habe ich auch einen schriftlichen Artikel zu verfasst, in dem habe ich das schon korrigiert, was ich jetzt gleich sage. Es ist nämlich so, ich habe gesagt, dass bei maschineller Beatmung tritt ja die Schlagvolumenvarianz aus. Das heißt, wenn wir eine Arterie haben und der Patient unter maschineller Beatmung ist, dann kommt es zu einem, beim Volumenmangel, zu einem sogenannten Up and Down. Das heißt, die Blutdruckkurve unduliert. Ja, das ist ein Hinweis darauf, dass der Patient hypovolem ist. Ich habe im Podcast gesagt und auch in dem Artikel geschrieben, dass es bei der Inspiration zu einem Down kommt und bei der Expiration zu einem Up. Das ist leider falsch. Es ist nämlich genau andersrum.
Das wie immer in der Medizin. Es ist genau andersrum, als man es sich gedacht hat.
Das liegt, also lest es, wenn ihr es genau verstehen wollt, im aktualisierten Artikel nach. Den packe ich auch nochmal in unsere Shownotes rein. Im Wesentlichen liegt es daran, dass die pulmonale Durchflusszeit circa 2 Sekunden dauert. Und dadurch ist es genau zeitversetzt andersrum, weil wir ja natürlich den linksventrikulären Auswurf messen und nicht den rechtsventrikulären. Auf den rechtsventrikulären wäre es richtig, wie ich es gesagt habe. Aber den messen wir ja natürlich nur mit einem pulmonalen Katheter, den wir eigentlich mittlerweile nie haben, muss man ehrlich sagen.
Wenn du so erzählst, Torben, dann klingt es jetzt wieder logisch.
Ja, es ist noch ein bisschen komplizierter, als ich es gerade erzählt habe, aber noch komplizierter möchte ich es nicht erklären. Lest es im Artikel nach, dann versteht ihr es hoffentlich.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, oder wir haben einen Kommentar bekommen, über den ich mich besonders freue, von Philipp Gotthard von Nerdfallmedizin, der scheinbar, bevor sie ihr ARDS-Video veröffentlicht haben, unseren Artikel, unseren Podcast gehört hat. Nein, so wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall hat er ein paar Anmerkungen zu unserem letzten ARDS-Beitrag. Und zwar sagt er, dass seine Erfahrung mit den Piep-Tabellen sehr positiv ist. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir erzählt haben, dass es ARDS-Network gibt und die haben Piep-Tabellen und da habe ich gesagt, meine Erfahrung ist, dass das elendig lange dauert und zu wenig führt. Er sagt, bei ihm funktioniert das gut. Jetzt haben wir 2 Meinungen.
Ja, es ist vielleicht aber auch, hat ein bisschen was damit zu tun, jetzt meine Interpretation der Sache, ob es den Erstangriff, ich glaube für den Erstangriff sind diese Piep-Tabellen, finde ich sie ja auch gar nicht schlecht, oder ob es im Verlauf einer langen intensivmedizinischen Therapie ist, wo ich dir recht gebe, da sind Patienten dann doch oft so individuell, dass eine Tabelle das nicht widerspiegelt.
Genau.
Ich versuche gerade eine Brücke zwischen euch zu schlagen.
Das ist nett. Das ist nett. Es ist ja auch überhaupt gar kein Konflikt. Ich denke auch, dass Philipp da noch den einen oder anderen Patienten mehr gesehen hat als ich und wahrscheinlich einfach mehr Expertise hat. Und also auch in der aktuellen Sepsis-Leitlinie 2020 im Anhang finden sich auf der DPEEP-Tabellen. Also scheint es genug Evidenz dafür zu geben, diese dann anzuwenden. Dann führt er weiter aus, dass wir ja schon bezüglich Vollrelaxierung der Patienten sehr zurückhaltend waren und da auch Daten hatten, bei Ihnen auf der Intensivstation wird Relaxierung nie angewendet. Sie haben es immer mal evaluiert, aber sich dann im Endeffekt im Team wohl dagegen entschieden, außer vielleicht bei Lagerungswechseln in die Bauchlage mal, aber keine Vollrelaxierung mit Perfusor. Mhm. Und ansonsten stimmt ja uns bezüglich unserer ECMO-Argumentation, dass man frühzeitig daran denken soll, den Patienten an die ECMO zu legen und auch die Kontraindikationen beachten muss und sich immer fragen muss, was sinnvoll ist, vollständig zu.
Das freut uns.
Das freut uns sehr. Vielen Dank, Philipp, für deinen Kommentar und wir freuen uns, dass ihr uns auch hört.
Genau. Von Markus haben wir dann noch einen Kommentar bekommen zur Timing bei der Intubation. Um euch kurz ins Bild zu setzen, wir haben letztes Mal wieder über präklinischen Anwendung von Suki bzw. Rocuronium diskutiert im Rahmen unseres Journal Clubs und dass Rocuronium in einer aktuellen Studie dort etwas schlechter abschneidet als Suki. Meine Theorie dazu war oder ist immer noch, hat sich eigentlich nichts dran geändert, dass wir bei Rocuronium einfach zu ungeduldig sind. Und die Minute, die es auch eine Anschlagszeit hat, selbst in der RSI-Dosierung von 1,2 Milligramm pro Kilogramm, die es braucht, um zu wirken. Während wir beim Suki aufgrund der Faszikulation und Muskelkontraktion sehen, wann es wirkt und wann der Patient relaxiert ist. Markus hat jetzt den Vorschlag, weil wir ja so eine, wie am Primus, so einen schönen Timer im Rettungsdienst eigentlich nicht haben oder fast nicht haben, einfach die Alarm-Austaste zu benutzen. Er hat recht, innerhalb von einer Narkoseeinleitung entstehen immer Alarme. Das ist gar nicht zu vermeiden. Und mit der Alarm-Austaste hat man automatisch einen Timer, der runterläuft. Wenn dieser Timer eine Uhranzeige hat, finde ich diese Idee super. Also wenn da eine Uhr runterläuft, wie lange die Alarme stumm sind. Meistens sind sie ja 2 Minuten stumm.
So kennt man das.
Es gibt allerdings auch präklinische Timer, die nicht anzeigen. Und dann ist der Alarm 2 Minuten stumm und dann wäre es viel zu lange, bis wir versuchen zu intubieren. Also es funktioniert aus meiner Sicht nur dann, wenn wir eine Uhr haben. Ansonsten finde ich das ein super Kommentar. Ich habe bei meiner letzten präklinischen Intubation mir tatsächlich einen Handy-Timer gestellt. Im Kopf habend, dass ich wusste, dass das einfach vielleicht ein Timing-Problem ist, habe ich mir einen Handy-Timer angestellt. Die Zeit, ein Handy ist immer zur Hand und die Zeit hat man während die Intubationsvorbereitungen laufen eigentlich auch immer. Da habe ich Rocuronium benutzt. Aber trotzdem, das mit dem Alarm aus sollte man im Hinterkopf haben, finde ich eine gute Idee.
Spannend dazu, nicht zu dem Timer, also ich bin da voll bei dir, aber ich bin letztens mal wieder NEF gefahren in einem Bereich, wo ich noch nie vorher war und da gab es gar kein Rocuronium.
Okay, nur Suki?
Nein, Suki und Vicoronium.
Okay, Vicoronium, ich meine, dass man präklinisch sogar mal Dex benutzt zum Antagonisieren, ist ja fast ausgeschlossen, möchte ich sagen. Aber das ist natürlich der große Nachteil von Vicoronium, dass du es nicht antagonisieren kannst.
Ja, ich war da so ein bisschen, wie gesagt, da muss ich jetzt wohl Suki nehmen heute. aber wir haben noch mehr Kommentare.
Ja, viel mehr, wir müssen da irgendwie durchkommen. Marc hat uns geschrieben bezüglich unserer E-Fast-Evaluation mittels Sono und da sind wir etwas ungenau gewesen, weil wir immer nur vom Douglas-Raum sprechen und den Douglas-Raum gibt es streng genommen bei Männern nicht.
Da ja.
Marc hat vollkommen recht.
Natürlich, anatomisch hat er völlig recht.
Ja, und das heißt bei Männern Prost-Raum.
Ich glaube, dass ich habe auch auf den Kommentar im Blog geantwortet. Also das ist so, lieber Marc, du hast vollkommen recht. Es ist anatomisch völlig korrekt und wir möchten nicht, dass irgendjemand sein Physikum nicht besteht oder sein Anatomietest hat, weil er vom Douglas-Raum spricht. In der klinischen Praxis, Torben, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber hat es sich bewährt, vom Douglas-Raum zu sprechen, weil es wissen alle, wovon man redet.
Ja, und vom Schallfenster ist es identisch.
Genau, vom Schallfenster ist es völlig ident und damit klinisch nicht relevant.
Ja, genau.
Zumindest nicht im Notfall.
Aber ja. Streng genommen ist es absolut richtig.
Genau, und wir entschuldigen uns dafür, dass wir da ungenau waren.
Ja. Ja, dann gab es zu dem Reanimationspodcast einige Kommentare, die sich, muss man sagen, hauptsächlich um die Atemwege drehen.
Ja, wir scheinen scheinbar da so ein kleines Wespennest angestochen zu haben.
Ja, wie auch immer, wir haben erstmal ein paar Ungenauigkeiten gehabt. Markus hat uns darauf aufmerksam gemacht und Basti auch, dass die iGel gar nicht so viel teurer ist, wie wir, oder gar nicht teurer ist als der Larynx-Tubus, wie wir das erwähnt haben. Besonders der Larynx-Tubus mit Kanal für die Magensonde, der ja eigentlich laut Atemwegsleitlinien gefordert ist.
Das war mir nicht bewusst.
Nee, da waren wir und wir haben das nicht, fairerweise muss man sagen, wir haben es nicht nachgeguckt, wir waren noch in unserem alten Mindset, weil als die iGel eingeführt wurde, war sie
definitiv teurer.
Auf jeden Fall mal teurer.
Und wir sind ja auch nicht die Einkäufer in unserem Rettungsdienstbereich.
Genau. Da muss man sagen, was die iGel natürlich als weiteren Vorteil hat, ich will jetzt gar keine Werbung machen, ich bekomme kein Geld von denen, ist das das Kraftdruckproblem beziehungsweise das Problem der Durchblutungsstörung des Kopfes durch hohe Kraftdrücke oder dass es gar nicht gegeben ist, weil es einfach nur ein Gel ist, was sich anpasst.
Ja.
Dieses Gel ist, das sagt der Basti auch nochmal, nicht wärmeabhängig, wie wir es gesagt haben, sondern formt sich einfach so anatomisch an. Irgendwie habe ich mal gelernt, dass es ein Wärmegel ist. Ist aber auch für die Endanwendung ja Gott sei Dank vollkommen egal.
Egal.
Weitere Kommentare zum Atemweg bei der Reanimation beziehungsweise zu den supraglottischen Atemwegen kommt von Marc. Marc merkt an, dass im OP, so wie er es erlebt hat als Notfallsanitäter, die Larynxmaske ja sehr leicht verrutscht und dadurch Leckagen entstehen und ob das während der Thoraxkompression nicht zu einem Problem führen kann. Außerdem ist die Frage, die von mehreren gestellt wurden, ob der Kraftdruck der Larynxmaske nicht zu den gleichen Schäden führen kann wie der Kraftdruck des Larynx-Tubus. Möchte ich mal zusammen drauf antworten. Danke an alle, die uns was dazu geschrieben haben. Repräsentativ Basti, Marc, Philipp, Markus und alle anderen.
Und alle anderen.
Also,
vielen, vielen Dank.
Man muss sagen, zum Verrutschen der Larynxmaske würde ich gegenhalten, dass die Larynxmaske im OP, zumindest bei uns im OP, regelhaft nicht fixiert wird mit irgendwie Klebeband oder das muss man präklinisch natürlich tun, wenn man das mit Thoraxkompression genau macht. Würde man im OP ja auch tun, wenn man den Patienten irgendwie umlagert mit einer Larynxmaske. Im OP liegt er nur relativ still. Dazu hat aus meiner Sicht, also zum Leckage, dass die Larynxmaske mehr Leckage hat als der Larynx-Tubus, ehrlich gesagt wissen wir doch gar nicht, wie groß die Leckage beim Larynx-Tubus
genau
ist.
Die Transportrespiratoren geben ja regelhaft nicht Inspiration und Expiration aus, sondern ja einfach nur, was geht da überhaupt rein?
Genau. Ganz genau, das ist auch mein Gedanke. Also die Leckage, wie wir sie im OP messen, wird präklinisch gar nicht angegeben und beim Beutel merkst du es sowieso nicht. Du merkst, ob sich der Thorax hilft, aber wie viel davon vorbeigeht.
Ja, ob das 300, 500 oder was weiß ich, Milliliter sind, die da reingehen, weißt du nicht.
Genau. Und natürlich kann eine massiv überblockte Larynxmaske ebenso die Durchblutung des Gehirns bzw. den venösen Abfluss unterbinden. Ich glaube, da ist das Problem, dass der Larynx-Tubus mit diesen Spritzen geblockt wird und da sind die Drücke einfach massiv zu hoch, sodass man Kraftdruckmesser braucht. Die Larynxmaske wird ja meistens entweder gar nicht groß nachgeblockt oder auch da sollte man Kraftdruckmesser benutzen.
Genau, und wir wissen jetzt seit unserer Reanimations-Sonderfolge, dass auf RTWs, zumindest bei uns im Bereich, aber auch in anderen Bereichen, in denen ich schon war, wo jetzt ich danach gefragt habe, Kraftdruckmesser flächendhaft verlastet sind.
Sie werden nur oft nicht benutzt, muss man
sagen. Genau, sie werden nur oft nicht benutzt, aber es ist möglich, das zu kontrollieren. Und ich möchte auch noch einmal dagegen halten, ich habe das Gefühl, dass alle so Verfechter des Larynx-Tubus sind. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, man kennt das System, man kann das gut anwenden, man hat gute Erfahrungen gemacht. Das ist auch sicherlich unzweifelhaft und ich kenne den Larynx-Tubus auch vom ersten Tag. Ich verwende den auch ganz gerne, das geht ja gut, aber die S1-Leitlinie präklinische Airway-Management hat sich ganz klar festgelegt, es soll das Device verwendet werden, was in der Klinik beübt werden kann. Und da wage ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das ist in Deutschland flächenhaft die Larynxmaske.
Ja.
Und nicht der Larynx-Tubus, weil den habe ich klinisch noch nirgendwo gesehen, außer vielleicht auf dem Airway-Wagen unter ferner liefen irgendwo als, wenn gar nichts mehr geht, Angriff.
Und da möchte ich halt auch noch sagen, bei der Larynxmaske, wenn die mal tatsächlich präklinisch nicht gut sitzt, die benutze ich so oft in meinem klinischen Alltag, dass ich Tricks und Kniffe kenne, wie ich die vielleicht noch dicht kriegen könnte, nochmal genau, einführen, klar. Umlagerung des Kopfes. Ich weiß, dass gerne mal die Spitze umschlägt und dass man danach gucken muss, ob das vielleicht das Problem ist. Beim Larynxtubus, den habe ich auch schon einige Mal verwendet, aber da die Situation immer so stressig ist, habe ich in den Situationen meistens keine Kapazität, drüber nachzudenken, was könnte jetzt der Fehler sein.
Genau. Also da möchten wir einfach nur Sensibilität schaffen. Wir werden das jetzt sicherlich nicht ändern in den Rettungsdienstbereichen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das die Welt in 5 Jahren ganz anders aussieht.
Ja.
Und ich möchte einfach nur davor warnen, sich da irgendwo einzugraben und jetzt ein bisschen Pseudo-Argumente in Anführungsstrichen zu suchen, warum der Larynxtubus doch so toll sein soll.
Ja, ja. Also genau, wir wissen es einfach nicht genau. Wir wissen aber, dass wir die Larynxmaske, da haben wir Daten zu.
Genau.
Und dann auch das letzte Kommentar von Philipp, wo wir einfach sagen müssen, dass wir haben keine belastbare Daten dazu und wir können die Frage nicht beantworten. Philipp fragt, wie es denn mit mechanischen CPR-Geräten und supraglottischen Atemwegen ist und wie man die Frequenz Lukas Beatmung einstellen sollte, auch meinetwegen dann mit Tubus. Und ehrlicherweise wissen wir es einfach nicht.
Genau.
Wir haben so ein bisschen Recherche betrieben und es gibt da ein, zwei Empfehlungen, die sich aber nie auf irgendeine Evidenz beziehen, sondern eigentlich immer nur Expertenmeinungen sind. Unsere Meinung dazu ist derzeit, dass wir beide Angst haben, dass die intrathorakalen Drücke, wenn da zwei Maschinen gegeneinander kämpfen, Beatmungsgerät und MCPA-Device, dass wir Angst vor zu hohen intrathorakalen Drücken haben und deswegen eher empfehlen würden, in 30:2 Modus zu gehen.
Genau. Das ist auch meine Erfahrung. Ich finde es immer schade, dass man im Podcast nicht sehen kann, dass ich die ganze Zeit hier sitze und nicke. Aber das ist wirklich so, sowohl auf der Intensivstation als auch im RTW, da würde ich dafür plädieren, auch wenn wir alle die Zahlen kennen, wie der Druck abfällt und wie viele Kompressionen man hinterher wieder braucht, bis der Druck abfällt, aber es ist einfach eine suffiziente Ventilation oder Oxygenierung nicht zu gewährleisten, wenn man einen Medumat-Transport gegen den Lukas arbeiten lässt über einen supraglottischen Atemweg. Das ist meine Erfahrung.
Auch über Tubus hätte ich Angst, muss ich sagen.
Genau, da ist es schon schwierig, wenn man sich wirklich mal anguckt, was geht denn da noch rein bis zur Druckbegrenzung. Aber beim supraglottischen ist es mit Sicherheit nicht optimal.
Nee.
Und deshalb 30:2 im Modus ist unsere Pin-Up-Doc-Empfehlung. Ihr könnt uns jetzt mit Studien zuballern, dass das alles Mist ist, was wir jetzt gerade erzählt haben.
Dann freue ich mich drüber. Also wenn ich da, mein Konzept ist auf wackeligen Beinen da, aber zurzeit sage ich, ich schalte das MCPA-Gerät auf 30:2 und beutle entweder zwischendurch oder beim Mediumat-Transport gibt es ja am Tubus diese schöne Taste, wo er die Beatmungshübe abgibt.
Genau.
Nutze diese Taste. Genau.
Genau.
Gut.
Das ist unsere Kommentarsektion.
Ja, ich hoffe, wir haben alle eure Kommentare, die diesmal wirklich so reichhaltig waren und auch so fachlich so wichtig, alle von euch abgebildet. Wenn nicht, dann seht es uns nach. War es keine böse Absicht.
Genau. Kommen wir zu unserem vermischtes Teil. Als erstes, Torben, müssen wir das Gewinnspiel auflösen. Es hat diesmal erstaunlich lange gedauert, bis jemand rausgefunden hat, wo du tatsächlich deine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht hast.
Genau, man muss ehrlich sagen, er hat es nicht rausgefunden, sondern er hat mal auf einer anderen Rettungswache mit mir zusammen gearbeitet. Diese Leute haben aber nicht ausgeschlossen, deswegen hat Marco den Pin-Up-Docs-Becher gewonnen. Marco, wir müssen immer noch einen Übergabeort ausmachen dafür. Wir waren schon mal kurz davor, dann ist bei mir leider der Termin geplatzt. Das tut mir sehr leid. Marco, der mit mir früher auf der Rettungswache gearbeitet hat, studiert mittlerweile auch Medizin. Marco, ich drücke dir die Daumen, dass das alles klappt und kann dir sagen, es ist ein super schöner Beruf, wenn man mal auf die Arbeit zu ungünstigen Zeiten oder von der Arbeit an ungünstigen Zeiten absieht.
Das stimmt, es lohnt sich jeden Tag und herzlichen Glückwunsch und wir behandeln deine Tasse sehr pfleglich.
Genau, sie steht quasi vor uns hier auf dem Schreibtisch. Wir müssen sie nur noch übergeben. Dann können wir noch freudig, die uns bei Twitter oder Facebook folgen, haben es vielleicht schon gelesen, freudig berichten, dass wir nach Kopenhagen fahren.
Ja, wir haben es geschafft.
Vielen Dank dann nochmal an die Kollegen von Nordfallmedizin, die uns auch nochmal ermutigt haben, uns dort zu bewerben. In Kopenhagen ist der EUSIM, also der Europäische Kongress für Notfallmedizin. Und da gab es einen Open Speaker Call. Und da haben Johannes und ich uns beworben und haben überraschenderweise gleich zu drei Vorträgen.
Wir haben drei Themen vorgeschlagen und wir halten drei Vorträge.
Genau.
Plus Moderation. Also wer uns mal in live und in Farbe besichtigen will, wird reichlich Gelegenheit haben.
Genau. Wir freuen uns sehr und planen schon im September unseren Trip nach Kopenhagen.
Und arbeiten an unseren English Skills.
Genau, ja, das auf Englisch, das wird spannend. Und unsere Foliensätze auf Englisch zu übersetzen, da sind wir gerade schon fleißig dabei, dass wir euch dann auch auf Englisch schöne Vorträge liefern können.
Genau. Des Weiteren sind wir natürlich ganz begeistert, dass unsere Sonderfolge über Reanimation mit der kleinen Überraschung am Ende ja so reichlich Anklang gefunden hat, sodass auch der Reanimationskongress im November in Berlin schon eine Woche später komplett ausverkauft ist.
Genau. Die Early-Bird-Tickets, die bei uns ja quasi exklusiv angekündigt wurden, waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Dann hat es nochmal eine Woche gedauert, bis alle Tickets weg waren. Und genau. Der Kongress ist ausverkauft. Das freut uns auch sehr für Justus, der ja nun einer der Organisatoren ist.
Genau, der sehr viel Herzblut da reingesteckt hat. Und wir freuen uns mega auf den Kongress. Wir denken, es wird richtig spannend.
Ja.
Die Dozenten sind oder die Speaker sind richtig cool auf jeden Fall. Wir denken, wir können auf sehr hohem Niveau in dem Kreis diskutieren der Leute, der da kommt.
Ja.
Da freuen wir uns sehr drauf. Und wir freuen uns auch aufs Get Together am Samstagabend.
Ja, das, ich glaube, das wird super. Ich habe richtig Bock. Schade, dass.
Welches Bier trinkt man in Berlin? Berliner Kindl kenne ich.
Berliner Kindl, Schultheiß.
Hier kommt wieder der Hopfenexperte.
Oder Sterni. Ich bin aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob es Sterni vom Fass gibt oder ob das so ein reines Flaschenbier ist.
Es ist uns auch völlig egal. Wir werden da sein und wir werden alle Biersorten einfach ausprobieren.
Genau. Und mit euch über Reanimation und auch noch ein paar andere Sachen diskutieren.
Genau.
Gut. Dann habe ich noch eins unter Vermischtes. Zurzeit aus den Medien kaum wegzudenken ist der Coronavirus. Und ich dachte, ich stelle mal so belastbare Daten zusammen, weil ja auch in den normalen Medien nicht medizinspezifisch viel darüber berichtet wird, dass ihr...
Da sind ganz viele Experten unterwegs.
Und ich habe mich jetzt hauptsächlich aufs RKI bezogen, weil ich denke, dass das für uns in Deutschland eine gute Quelle ist, um über sich das Coronavirus zu informieren. Ja. Zunächst einmal, es gibt mittlerweile drei Namen für dieses Coronavirus. Es geht alles ums selbe. Es heißt entweder 2019-N